Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Guten Morgen zusammen, hier in der Gemeinde, aber auch online, die ihr alle von daheim oder von unterwegs aus teilnehmt. Der Psalm, ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich über Psalm 25 predigen möchte, ist in der Lutherbibel überschrieben mit Gebet aus Gottes Vergebung, um Gottes Vergebung und Leitung. Ja, und es ist ein Psalm Davids, ein Psalm, wo wir David anschauen können wie so ein Miniaturbild. Ja, all sein zuversichtlicher Glaube ist darin zu sehen, seine Kämpfe sind darin zu sehen, aber auch seine Reue, seine Bittereue vielleicht auch, sein Trübsal. Wir können den Mann nach dem Herzen Gottes in sein Herz hineinschauen. Und der Verfasser, ich weiß nicht genau, ob es David wirklich selber genauso aufgeschrieben hat oder wer es aufgeschrieben hat, aber der Verfasser, ja, der bedient sich zweier Stilmittel. Also einmal das Gebet, was David wirklich gesprochen hat zu Gott, und einmal einer Betrachtung, also dass David schaut, wie Gott ist, seine Eigenschaft, sein Verhalten und seine Interaktion mit uns Menschen. Diese Einteilung, die möchte ich auch nutzen, um so ein bisschen Gliederung für uns zu haben. Das heißt, die ersten 7 Verse, die ihr hier schon seht, das ist in dieser Gebetsform geschrieben. Danach wird es 3 Verse geben, die in dieser Betrachtungsform sind, dann ein Vers wieder Gebet und dann gibt es von 12 bis 15 Betrachtung und ab 16 wieder Gebet. Aber ich nehme euch damit, müsst ihr euch nicht alles merken. In der Vorbereitung, ich habe mir erst überlegt, dass ich ja dieses Jahr über Psalmen predigen möchte und dann habe ich mir den Psalm 25 rausgesucht, weil ich dachte, so zu Beginn des Jahres ist es ein super Thema zu sagen, wir bitten um Vergebung und um Leitung. Leitung und Führung für dieses neue Jahr. Ja, da habe ich natürlich gesucht, was gibt es so für begleitende Texte dazu und habe mir die Bibelverse da immer wieder durchgelesen, habe beim Suchen eine Vers-für-Vers-Betrachtung gefunden. Spurgeon hat einen super Band geschrieben, 5 Bände, alle Psalmen durch, jeder Vers betrachtet. Es ist super empfehlenswert. Ich gebe euch nachher noch einen Hinweis, wie ihr da drankommt. Eigentlich hätte ich es euch vorlesen können heute, aber A, ist es zu lang und B, benutzt Spurgeon Worte und Satzbauten, die nicht meine sind. Die hätte ich euch hier nicht so erzählen können und sagen können, das ist, was ich auch verstehe. Darum habe ich mir alles kopiert und es geändert. Also ich gebe euch nachher, wie gesagt, den Link zu dem Buch. Ihr werdet vieles wiederentdecken. Es ist bewusst geklaut, darum sage ich das hier ganz am Anfang. Aber lasst uns einsteigen. Ja, sorry, eins zu schnell. Lasst uns einsteigen in den Text. Ich möchte auch Vers für Vers mit euch da durchgehen. Nach dir, Herr, verlangt mich. So startet David in seinem Gebet. Nach dir, Herr, verlangt mich. Ja, er möchte Gott, er möchte seinen Gott direkt ansprechen. Und ja, so oft vergessen wir Gott auch, gerade wenn es uns gut geht. Und dann ist es wichtig, dass wir in dem Gebet wirklich nochmal uns bewusst machen, es ist unser Gott. Wir brauchen da nicht zurückstecken. Wir können sagen, nach dir, Herr, verlangt mich. Und wir können uns aufrichten und wirklich auch in den Dialog mit Gott gehen. Spurgeon benutzt hier so das Sinnbild der Jakobsleiter. Das heißt, die Leiter, die er Jakob in seinem Traum sieht, benutzt Spurgeon hier, um zu Gott zu kommen. Er geht diese Leiter hoch und kommt dadurch näher im Dialog zu Gott. Aber andererseits sagt er auch, so häufig ist es, dass wir so einen Klotz am Bein haben, unsere Angst, unsere nicht vorhandene Zuversicht auf Gott, die uns festhält auf der Erde, dass wir nicht diese Leiter hinaufkommen. Und dann lasst uns unseren Glauben nutzen, um diesen Felsklotz wegzurollen, dass wir wirklich frei die Leiter hochklettern können und in den Dialog mit Gott steigen können. Und David betet weiter, mein Gott. Er ist in einer vertrauten Anrede. Er sagt, mein Gott, er spricht ihn direkt an. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ja, und David möchte wirklich dieses Gebet und diesen ganzen Psalm auf diese Hoffnung auf Gott stellen. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Er ist nicht bescheiden. Er sagt, genau du bist derjenige, mit dem ich hier in den Dialog treten will. Letzte Woche hat Jürgen berichtet, dass Mose, als er das Volk Israel führen durfte, da hat Gott ihm ja auch angeboten sozusagen, dass ein Engel dabei sein könnte. Wo Mose gesagt hat, nein, ich will keinen Engel, ich will, dass du, Gott, mit uns gehst, mit dem Volk Israel. Genauso startet auch David hier und sagt, mein Gott, ich hoffe auf dich, auf keinen anderen, auf meinen Gott. Und weiter geht es, lass mich nicht zuschande werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Ja, seine Hoffnung basiert auf Gott. Und er sagt, wenn du bei mir bist, dann kann mir nichts passieren. Und ich glaube einfach nicht, dass ja mir etwas passieren kann, weil sonst wäre es ja deine Schande, Gott. Denn ich vertraue auf dich und ich sage das auch. Ich sage, dass ich auf dich vertraue. Und obwohl David viele Feinde hatte, die um ihn herum sind, die ihn angegriffen haben, sagt er, weil ich auf dich vertraue, bin ich safe, da passiert nichts und meine Feinde werden nicht jubeln, sie werden sich nicht freuen, weil du lässt mich nicht im Stich. Weiter betet David, denn keiner wird zuschanden werden, der auf dich harrt, aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. David dehnt es aus, er sagt, ich werde nicht zuschanden, wenn ich auf Gott vertraue. Und er sagt, keiner wird zuschanden kommen, der auf Gott vertraut. Im Vorfeld hatte ich ja per E-Mail rumgeschickt, auch nochmal, dass ich hier über den Psalm 25 predige. Der André hat ihn vorher gelesen, hat mir vorher noch zugeschickt. Ja, das wäre doch ein super ermutigender Vers. Ja, genau. Das kann ich nur unterstreichen. Ich finde es klasse, dass dieses hier die Verallgemeinerung, keiner wird zuschanden kommen, der auf Gott vertraut, der auf ihn harrt. Aber trotzdem, es wird Zeiten geben, wo es nicht rund läuft. Da steht zwar, es wird keiner zuschanden kommen, aber da steht nicht, dass keiner irgendwie Leid haben wird. Und ich glaube, jedem von uns ging es mal dreckig, hatte Angst, war krank. Wir haben es gerade von der Katharina gehört. Ich glaube, dass diese Zeiten wichtig sind, dass wir lernen, mitzuleiden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Angst haben, dass wir Leid haben, dass das hier auf dieser Welt ist, weil wenn wir das nicht hätten, würden wir kein Mitgefühl für die Menschen haben, um uns drumherum. Wir würden ein hartes Herz bekommen und nichts ist schlimmer als eine chronische Herzensverhärtung. Nur wer mitleidet, kann auch Mitleid haben und kann vor Gott treten für andere Menschen. Und wer mit einem harten Herzen durch die Welt rennt, ist für sich selber und auch für seine Mitmenschen ein Übel. Der Herr, zeige mir deinen Weg und lehre mich deine Steige. Der Vers 4. Ja, wir Menschen, wir glauben, dass Gott uns irgendwelche Wege vorgibt. Und wir wollen gar nicht diese Wege gehen. Aber hier heißt es, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Steige. Und so oft wollen wir doch lieber unseren eigenen Willen gehen. Ja, es ist schwer, diesen schmalen Pfad zu finden und dann darauf zu gehen. Ich habe vor einigen Wochen über die schmale Pforte und den schmalen Pfad gepredigt. Und ja, so häufig sehen wir das nicht, wo wir hin müssen. Und darum ist es wichtig, dass wir wie David hier auch beten, Herr, zeige mir deinen Weg, lehre mich deine Steige. Es ist fast wie so ein Kind, was zu seinem Vater sagt, hey, zeig mir den Weg, wo ich hergehen soll und dann helf mir doch auch, meine Schritte zu gehen. Und David geht weiter in ähnlicher Form, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Es ist eigentlich die gleiche Bitte wie einen Vers vorher. Das kleine Kind, was angefangen hat zu laufen auf diesem Weg, sagt, ich möchte an deiner Vaterhand bleiben. Ich möchte dich festhalten. Zeig mir, was Wahrheit ist. Zeig mir, wie es geht. leite mich. Und nichts kann uns Wahrheit besser irgendwie nahe bringen wie die Erfahrung mit Gott. Gott ist der Lehrmeister, der uns das beibringen kann, wie Wahrheit funktioniert. Und David wiederholt dieses hier so in zwei solchen Bitten. Er sagt, zeige mir deinen Weg, lehre mich die Steige. Er sagt, leite mich in der Wahrheit und lehre mich. David, es ist total wichtig, dass Gott ihn an die Hand nimmt, so wie es für uns auch wichtig ist. Vielleicht auch gerade für dieses neue Jahr, dass wir an Gottes Hand gehen, dass er uns lehrt und dass er uns leitet. Ja, es ist auch wichtig, dass wir in diese Schule gehen, zu Gott, dass wir einen Platz haben in dieser Schule und bei Gott lernen dürfen. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Ja, wenn wir täglich in diese Schule von Gott gehen, dann kann er uns helfen. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. David und auch wir fürchten immer, dass Gott uns vergisst. Und darum glauben wir, wir müssten ihn erinnern, so wie David es hier tut, indem er sagt, Gedenke, Herr. Aber diese drei Worte, Barmherzigkeit, Güte und Ewigkeit, die sind wichtig. Denn Gott ist barmherzig und gütig. Und das vergisst er nicht und das hört nicht auf, weil da steht, es ist für ewig. Es ist immer. Gottes Liebe, die David hier so beschreibt, wo er sich eigentlich mehr selber daran erinnert und wo wir uns selber mehr daran erinnern müssen, ja, sie ist unumstößlich da. Sie ist ein Fundament, auf das wir uns stellen können. Und dieses Fundament gilt auch uns heute. Auch für uns ist diese Barmherzigkeit und diese Güte jeden Tag da. Vers 7. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit her, um deiner Güte willen. Die Sünde, das ist das wirkliche Unglück. Das ist das Wirkliche, was uns tragisch treffen kann. Die Welt sagt manchmal, naja, Jugendsünden sind nicht so ganz so schlimm. Aber sie werden dadurch nicht kleiner oder sie werden dadurch nicht weg. Und auch dieses Wort Übertretungen ist nur ein anderes Wort für Sünde. Und wir finden keine Ruhe, wenn wir nicht eine völlige Tilgung all dieser Sündenschuld haben. Und diese völlige Tilgung, dieses nicht mehr daran denken, das bittet David von Gott, das dürfen wir heute mit Blick aufs Kreuz, mit Blick auf Jesus, von Jesus erbitten. Und David bittet hier, gedenke nicht mehr. Also es geht um Vergeben, wie aber auch um Vergessen. Die Sünde soll weg sein. Und wir lesen hier bei David, wie aber auch bei dem, der neben Jesus am Kreuz stirbt, hören wir die Worte, gedenke mein. Und beide stützen sich auf die Hoffnung, auf die freie Gnade, auf die Güte Gottes. Das waren die ersten 7 Verse von Davids Gebet, wo er direkt Gott anspricht, wo er zu Gott betet. Jetzt kommt dieser Wechsel. Die nächsten 3 Verse, da betrachtet David Gott, Eigenschaften von Gott. Und ich glaube, auch wenn wir beten, ist es wichtig, dass wir im Gebet, dass wir danken, dass wir Fürbitte halten. Aber auch, dass wir mal anhalten, Gott anschauen und sagen, wie bist du Gott? Wie sehe ich dich? Was sind deine Eigenschaften? Und genau das tut David hier in den nächsten 3 Versen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. David schaut nochmal ganz konkret auf Davids Güte und Gerechtigkeit, auf Gottes Güte und Gerechtigkeit. Und heute können wir das noch ausdehnen. Wir können auf Gott schauen, aber wir können auch auf Jesus am Kreuz schauen, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Gnade. Und Jesus wird uns, so wie David damals durch Gott auf dem rechten Weg gebracht wird, wird Jesus uns auf den rechten Weg bringen. Gott selber kommt auf diese Erde und er möchte selber unser Lehrmeister sein. Er möchte Lehrer sein in der Schule, in der wir einen Platz haben. Stellt euch mal vor, was für eine Schule das ist. Du und ich, wir kaputten Typen. Dort in der Schulbank und Gott vorne an der Tafel, der uns erklärt, wie Leben eigentlich geht. Und dann schaut David weiter. Er sagt, er leitet die Elenden recht. Also Gott leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Genau das ist es. Gott steht vorne an der Tafel in der Schule. Er möchte uns den rechten Weg aufzeigen. Und er möchte uns leiten, wie das geht. Jesus sagt selbst von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir wissen, wie nötig wir das haben. Wir wissen, wie nötig wir Gottes Führung haben. Und darum lasst uns, so wie David, Gott anschauen und sehen, was er für uns sein kann. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Gott möchte uns Treue und Güte im Überfluss geben. Da macht er keine Einschränkungen. Er schüttet alles aus, was er hat. Und wir dürfen es annehmen. Aber manchmal erscheinen uns Gottes Wege gar nicht so gut und so treu und so toll. Aber wir wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, die Gott uns gibt. Und wer den Bund hält, das ist diese Bedingung, die hinten dran steht. Wer den Bund und sein Zeugnis hält, also wer an Gott, an Jesus Christus glaubt, der wird diese Güte und Treue bekommen. Und wer den Bund mit Gott hält, der ist gehalten. David steigt für einen einzigen Vers ein in ein Gebet. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Irgendwie, keine Ahnung, als ich das mir so klar gemacht habe, diesen Wechsel, habe ich mir gedacht, dieser Vers, der passt gar nicht rein. David betrachtet Gott und macht auch gleich weiter mit dieser Betrachtung und dazwischen steckt dieser eine Vers. Aber ich glaube, das ist das, was David wirklich umtreibt. Seine Schuld, seine Sünde, die ihm Schmerzen bereiten. Und darum haut er ihn hier zwischen. Und ich glaube, es ist auch ja legitim. Auch wir dürfen jederzeit mit unserer Schuld zu Gott kommen. Es ist kein falscher Platz. Es gibt keinen falschen Platz, dass man das nicht sagen darf. Wir dürfen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde zu Gott kommen und sie vor ihm ablegen. Und wir wissen, um seines Namens willen wird er sie uns vergeben. Und wir dürfen auf die Gerechtigkeit, auf die Treue Gottes, ja, darauf dürfen wir ihn anrufen. Und dann ist es jederzeit der richtige Platz, um so ein Gebet, so einen einzelnen Satz einfach rauszuhauen. Nach diesem einen Satz geht David gleich weiter. Die nächsten vier Verse schaut er wieder Gott an, er betrachtet Gott, aber gerade in der Beziehung zu uns Menschen. Also es ist nicht nur, wie ist Gott, sondern wie agiert Gott mit uns. Aber es ist kein Gebet, also er spricht Gott nicht direkt an. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Wie eben schon mal gesagt, wir suchen uns gerne selber Wege, die wir gehen wollen. Aber unsere Wahl ist nicht immer die beste Wahl. Aber unsere Wahl könnte eine super Wahl sein, wenn wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Unser Wille, wenn wir ihn durch Gott lenken und leiten lassen, wird ein guter Wille. Und Gott möchte uns unseren freien Willen auch lassen. Aber er möchte ihn so beeinflussen, dass unsere freie Entscheidung durch seinen Heiligen Geist zu einer geleiteten, zu einer guten Entscheidung wird. Überlegt euch mal, was das für ein Erziehungsstil ist, wie Gott hier mit uns umgeht. Das betrachtet David, wenn er Gott anschaut. Der wird im Guten wohnen und seine Kinder werden das Land besitzen. Also wir, die wir uns von Gott leiten lassen, werden im Guten wohnen. Wir dürfen eine Herberge haben, die heißt zum Glück, zum Guten. Und in diesem Guten dürfen wir übernachten. So heißt es auch, wenn man es in der wörtlichen Übersetzung betrachtet. Und dann ist es, um nochmal den Vergleich zum Jakob zu machen, ja, dann können wir vielleicht irgendwo liegen mit so einem Stein als Kopfkissen und den Himmel als das, was über uns ist und sonst nichts und trotzdem sagen, wir sind hier im Guten, wir übernachten im wahren Glück. Und dieses wahre Glück sind nicht die Dinge, die wir in der Hosentasche haben oder in den Händen halten. Das macht uns vielleicht mal kurzzeitig glücklich, wenn wir uns irgendwie ein neues Auto gönnen können oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht das wahre Glück. Und wir werden aber das Glück auf Erden finden, egal ob wir gerade Reichtum, Überfluss haben oder ob wir vielleicht gerade Mangel leiden. Weil beides kommt von Gott. Und beides kommt auch von Gottes Hand. Und wir dürfen wissen, es wird uns zum Besten dienen. Egal, ob es gerade Mangel ist oder Überfluss ist. Und ich glaube, dass das, was wir hier auf der Erde erfahren, wo David sagt, dass es schon die Herberge zum Glück ist, das wird noch besser, wenn wir unsere Wohnungen hier durch die Wohnungen tauschen, die Gott für uns im Himmel bereithält. Vers 14. Am Rat des Herrn haben wir teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Andere Übersetzungen schreiben hier, die Freundschaft des Herrn werden denen zuteil. Das hebräische Wort, was dahinter steckt, was ich nachgeschaut habe, ist sowas wie ein vertrautes Gespräch, eine Freundschaft, ein Ort, wo man offen miteinander reden kann, wo man ja einfach sein Herz ausschütten kann. Und unsere Weisheit kann das, glaube ich, gar nicht verstehen. Also wir können nicht begreifen, was Gott uns dafür ein Angebot macht, dass wir mit ihm in so einer vertrauten Umgebung reden können. Aber unser Glaube darf darauf hoffen. Wir dürfen teilhaben an einer Gemeinschaft mit Gott in einem geschützten Bereich. Und Gott lässt dann, dadurch, dass er mit uns in so einem geschützten Bereich mit uns spricht, seinen Bund dürfen wir dadurch wissen. Es ist Gottes Liebe, die uns da einen Weg aufmacht, dass wir es verstehen, was Gott für uns getan hat. Und wir dürfen die Erlösungstat Jesu dort sehen und wissen, es ist Gottes Liebe, die ihn dazu angetrieben hat, diesen Bund mit uns zu schließen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Das ist so ein Widerspruch. Zum einen haben wir gesehen, David schaut auf Gott. David richtet seine Augen auf Gott und hat eigentlich da ja ein super Vertrauen drauf. Das heißt, er hofft darauf, dass Gott eigentlich alles für ihn tun kann. Andererseits steht hier aber, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Das heißt, die Füße von David sind in einem Netz verstrickt und vielleicht verheddert er sich selber noch mal ein bisschen mehr da drin. Denn Netze sind Versuchungen, sind Schuld in der Bibel. Und dann klingt es ja so, na dann wird er meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Das klingt so locker flockig. Das heißt, man nimmt so ein kleines Kind, hebt es hoch, das Netz rutscht unten an den Füßen ab, alles ist toll. Aber so ist es nicht. Und englische Bibeln übersetzen dort häufig herausreißen. Und ich glaube, das ist es eher, wenn Gott uns aus Verstrickung, aus Schuld, aus Sünde befreit, dann muss er uns da herausreißen, weil wir uns da selber dran festhalten und rein verstricken. Ich glaube, es ist nicht immer schön, dieses Herausreißen, aber es ist wichtig. Denn wenn wir nicht da rauskommen, dann bleiben wir in der Schuld und werden darin zugrunde gehen. Es ist Gnade, dass Gott uns herausreißt. Zum Abschluss steigt David nochmal in ein Gebet ein, ab Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Davids Augen sind auf Gott gerichtet, aber trotzdem sieht er seine Einsamkeit, sieht er sein Elend. Und er glaubt wieder, Gott hätte sich abgewandt. Denn er sagt, Gott, wende dich zu mir. Aber es liegt meistens an uns, dass wir keine Verbindung an Gott, zu Gott haben. Aber trotzdem dürfen wir auch sagen, wende dich mir zu, denn dadurch erinnern wir uns daran, dass wir uns wieder Gott zuwenden müssen. Und wir dürfen bewusst sein und uns dessen bewusst sein, dass Gott uns gnädig ist. Und er wird auch auf unsere Einsamkeit und auf unser Elend schauen. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Ja, wenn unser Herz voller Angst überflutet ist, dann ist wirklich unsere Not groß. Denn dann haben wir gar keinen Ausweg mehr. Und auch das dürfen wir Gott für die Füße werfen, zu Jesu Kreuz bringen. Siehe an mein Jammer und mein Elend und vergib mir all meine Schuld. David hat ganz vielfältige Arten, wie er hier seine Situation beschreibt. Er sagt, er ist einsam, er ist elend, er hat Angst, er steckt in Nöten, er jammert und er hat Elend. All das legt er Gott vor die Füße und er sagt nicht, und mach es weg, sondern er sagt, sieh an. Er sagt, sieh an mein Jammer und mein Elend. Und er weiß, wenn er Gott sagt, schau dir es an, dann wird Gott es sich anschauen und Gott wird handeln. Wie er handelt, weiß David nicht. Und das lässt er auch offen. Er weiß, Gott wird richtig handeln. Und das Wichtige hängt er dann eigentlich an. Und vergib mir all meine Sünden, denn das ist das wirkliche Übel. Das ist das echte Problem. David betet weiter, sieh, wie meine Feinde so viele sind und zu Unrecht mich hassen. David hatte viele Feinde, die ihn verfolgt haben. Auch wir haben sicherlich den einen oder anderen, der uns ähnlich wie David zu Unrecht angreift. Und auch hier sehen wir nicht, dass David sagt, hau sie weg oder übe Rache oder hasse sie. Nein, er sagt wieder nur, sieh, wie meine Feinde so viele sind. Und er weiß, Gott wird handeln. Gott wird so handeln, wie es richtig ist. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Bewahre meine Seele und errette mich. Das ist sowas, ja, wie wir es auch im Vater unser bitten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist das eigentlich Wichtige, worauf David hier aus möchte. Unsere Sünde muss vergeben werden. Unsere Sünde muss weg sein. Weil sonst werden wir zu Schande werden, so wie es da steht. Und wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er es tut, dass er es schon getan hat für uns. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Unschuld und Redlichkeit, ich glaube, nichts Besseres kann es geben, weil wenn wir unschuldig sind und redlich handeln, dann handeln wir nach Gottes Maßstab, nach Gottes Willen. Und David möchte sich hier nochmal daran versichern, dass wirklich das Wichtige ist, was er von Gott bekommt. Redlichkeit und Unschuld. Und er vertraut darauf, dass er sie von Gott bekommt. Nachdem David jetzt das alles vor Gott gelegt hat, seine Sünde, seine Schuld und gebeten hat, dass er Leitung erfährt, weil er in die Schule von Gott gehen darf und auch Gott angeschaut hat, dann kann er aus dieser Situation heraus den Blick öffnen und den letzten Vers beten. Gott, erlöse Israel aus all seiner Not. Dann kann er den Blick aufmachen und alle Gläubigen, die um ihn drumherum sind, mit in sein Gebet einnehmen und Fürbitte halten. David hat gelernt, was Leid ist. David hat gelernt, dass er mitleiden kann. Und darum bittet er jetzt für alle Gläubigen und bittet darum, dass Gott sie aus all ihren Nöten herausreißt. Dem Psalm 25 habe ich jetzt die letzten Wochen viel gelesen, viel auch immer wieder darüber nachgedacht. Und was mir da wichtig geworden ist, sind eigentlich diese Schritte, die ich hier da habe. Lasst uns auf Gott schauen. Lasst uns in die Schule von Gott gehen und von ihm lernen. Er ist der Lehrmeister, der beste Lehrmeister, den es gibt. Und wir dürfen mit allem, was uns belastet, zu Gott kommen. Es ist Einsamkeit, es ist Angst, es ist Not, es ist Schmerzen. Alles dürfen wir für Gott, für Jesus hinlegen. Und Gott wird es sich anschauen und Gott wird handeln, auch wenn es nicht so ist, wie wir es uns vielleicht direkt erwarten. Aber das echte Problem sind nicht unsere Nöte, ist nicht unser Schmerz, sondern das echte Problem ist meine Schuld, meine Sünde. Das ist das echte, wirkliche Problem. Und darum möchte ich wie David Gott darum bitten, dass er meine Seele bewahrt, dass er mich da rausreißt, wie aus diesem Netz herausreißen. Und wenn ich dann in dieser Betrachtung, dass ich meine Schuld vor Jesus hinlege und dass er mich herausreißt aus diesem Netz, wenn ich dieses Geschenk annehme, dann möchte ich auch meinen Blick weiten und wie David für andere beten. Gott, erlöse sie aus all ihren Nöten. Amen. Ich habe euch versprochen, ich gebe euch noch den Zugang dahin. Es ist eine URL, die da hinter dem Code steht. Entweder könnt ihr ihn euch schon abfotografieren, aber ich lege ihn nachher auch nochmal auf unsere Webseite. Ihr kommt da zum CLV-Verlag. Auf eine Webseite, wo erstmal draufsteht, 5 Bände, genau dieses Schatzkammer David, Auslegung der Psalmen. Kostet irgendwie 130 Euro, kriegt ihr diese 5 Bänder zugeschickt. Kann man machen, muss man nicht, weil auf derselben Webseite gibt es unten eine kleine Box. Da steht Download und alle 5 Bände gibt es für umsonst da zum Downloaden. Also wenn euch PDF als Download reicht, die 5 Bände könnt ihr euch da gerne downloaden. Ihr werdet fast die komplette Predigt dort wiederfinden.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.